Füssen mit Sinn fürs Detail. Der Podcast zur Stadtentwicklung in Füssen. Hier redet Füssen, egal ob Bürgerin oder Bürgermeister, über die Geschichte, die historisch denkmalgeschützte Altstadt, darüber, was Füssen auszeichnet, dass das besonders attraktiv ist und erhaltenswert. Wir wollen herausfinden, was geschützt werden soll und was so besonders ist, dass es die Zukunft auch weiterhin prägen soll. Wir reden über Erhalten und Sanieren in der Stadtarchitektur, nicht nur, aber auch und vor allem.
Herzlich willkommen zur 5. Episode von Mit Sinn fürs Detail, der Podcast, der den Weg zur neuen Stadtgestaltungssatzung in Füssen begleitet. Falls Sie die vorhergehenden Folgen noch nicht gehört haben, fühlen Sie sich eingeladen, sie noch vor dieser Episode anzuhören. Dann erschließen sich einige Inhalte und Zusammenhänge einfacher.
Ja, mit Ihnen wirklich in den Satzungstext gehen und wir mit Ihnen durcharbeiten. Wir haben eine Fotoanalyse gemacht, die hinterlegen wir auch zu den einzelnen Rubriken Fenster, Fassade, Dach. Das ist einmal auch rechtlich.
Dies war eine Aufnahme aus der Besprechung der neuen Stadtgestaltungssatzung im alten Rathaus in Füssen. Noch einmal der kurze Hinweis auf die dort zur Information und für die Mitnahme ausliegenden, ansprechend illustrierten Bögen, aus denen Sie sich Ihre individuelle Mappe mit den für Sie relevanten Regelungen zusammenstellen können. Im Originalton hörten Sie Frau Annegret Michler von den Stadtentwicklern aus Kaufbeuren. Da die Besprechung sehr umfangreich war, habe ich mich mit ihr noch einmal ausgetauscht. Da ich auch bei den Stadtentwicklern mithelfe, ging das schnell und unkompliziert in Sprachnachrichten. Bevor wir zum Thema Füssen und Stadtgestaltungssatzungen kommen, würde ich dich bitten, kurz die Arbeit der Stadtentwickler aus Kaufbeuren im Allgemeinen vorzustellen.
Wir sind als die Stadtentwickler so die ersten Planer, die bei den Kommunen auftauchen und hauptsächlich auch für Kommunen arbeiten, um die strategischen Planungselemente oder auch die städtebaulichen Instrumente, die das Baugesetzbuch hergibt, auch in die Anwendung zu bringen.
Stadtentwicklung ist ja ein nicht sofort greifbarer Begriff. Was ist die tägliche Arbeit? Worum geht es genau? Und was sind die Ziele in der Stadtentwicklung?
Ja, man denkt bei Stadtplanern und Architekten immer in der Planungsebene an das Thema Hochbau oder gebaute Häuser. Tatsächlich umfasst eigentlich die Stadtentwicklung und die Stadtplanung auch viele Ansätze. Wie geht man mit Funktionen, mit Boden, mit Strukturen um? Es ist viel Prozessgestaltung, viel Moderation dabei, viel auch Beteiligung der Bürgerschaft oder der Stadtgesellschaft. Also doch vielfältig weitergefasste Ansätze als nur die das gesehene oder die gebaute oder die geplante Umwelt.
Eine Stadt lebt ja durch ihre Stadtgesellschaft. Wie motiviert man Bürger und Bürgerinnen, sich zu beteiligen? Es wird ja nicht zu selten eine Demokratiemüdigkeit unterstellt, aber so wie ich es kennengelernt habe, gibt es sehr wohl Bürger, die sich stark und mit vollem Einsatz einbringen.
Ja, Bürger zu motivieren, sich an Stadtentwicklung zu beteiligen, funktioniert dann, wenn man unterschiedliche Methoden auch anwendet und natürlich auch vielfältig, also auch fast so eine Art Beteiligungskultur aufbaut. Wir merken die letzten Jahre, dass teilweise gezielte und konkrete Maßnahmen eher angenommen werden, als wenn es zu abstrakt ist. Wir merken aber auch, dass Neubürger gerne diese Stadtentwicklungsprozesse nehmen, um einzutreten in die Stadtgesellschaft. Da ist es auch fast ein Kennenlernen der Stadt, was dann damit passiert. Und ja, es gibt immer wieder Situationen, wo wir echt begeistert sind, was plötzlich an Fachleuten in so einer Stadtgesellschaft auch drinsteckt und die sich dann auch mit ihrem Fachwissen einbringen und sehr innovativ und sehr stark auch Trends setzen, wo sich die Stadtpolitik vielleicht manchmal noch gar nicht so den Weg anvertraut.
Der Podcast beschäftigt sich mit dem Weg zur neuen Stadtgestaltungssatzung in Füssen. Hier noch einmal zu den Basics. Was ist eine Stadtgestaltungssatzung und was wird dort genau geregelt?
Eine Stadtgestaltungssatzung regelt den Umgang mit der alten Stadt. Sie bildet ein Werk, das sowohl das Landesamt für Denkmalpflege, die untere Denkmalschutzbehörde, die Stadt und die Bürger oder Eigentümer schon sichten können und einfach daraus auch schon ein Ansatz vielleicht auch für eine Umgestaltung entnehmen können. Das heißt, es ist transparent und für alle gleich geregelt, wie man mit der alten Stadt umgeht, wie man sie weiterbaut, und einfach nicht auf Einzelfallentscheidungen sich berufen muss. Was wird genau dort geregelt? Natürlich alle Elemente und gerade die Gewerke, die nach außen sichtbar sind, die das äußere Erscheinungsbild bestimmen, sind in dieser Satzung geregelt. Fenster, Schaufenster, Kamine, auch das Dach, Dachfenster, Dachgauben, also alle Elemente, die eigentlich so ein Haus oder eine Altstadt auch abbilden. Das geht dann auch bis in die Freianlagen.
In Füssen müssen viele Blickwinkel berücksichtigt werden. Der des Ensembles unter Denkmalschutz, der Altstadtbewohner, der touristische Aspekt. Wie wurde dies umgesetzt und welche Neuerungen gibt es in der Stadtgestaltungssatzung?
Wir haben sicherlich in der Gestaltungssatzung für Füssen ein paar Besonderheiten zu den üblichen Satzungen. Die Satzungen sind immer ähnlich in den bayerischen Altstädten aufgebaut. Aber sicherlich ist es das Thema Material. Ich habe in der Oberpfalz ein anderes Material als in Füssen und ich habe vielleicht auch ganz andere Einfassungen um die Fenster. Und diese Besonderheiten werden natürlich auch in der Altstadt von Füssen in der Satzung berücksichtigt. Was gibt es an Neuerungen? Wir haben tatsächlich durch die Klimaanpassung als auch die Energiekrise, die aktuell besteht, die Notwendigkeit, auch die Altstädte, die historischen, in dieser Phase zu begleiten, auch mit der Satzung, um hier auch eine Möglichkeit zu schaffen, entsprechend umzugehen. Die Satzung ist natürlich nur ein Regelwerk für auch eine Genehmigung. Das Beste ist, immer auch eine Beratung fachkundig vom Architekten, vom Energieberater auch einzuholen. Und da hat ja auch die Stadt Füssen mit der Sanierungsberatung ein Instrument geschaffen, sowohl zu fördern, zu beraten und auch frühzeitig eigentlich auch diese Phase zu begleiten, wenn man in diesen Umbau oder in eine energetische Sanierung auch gehen möchte.
Was macht Füssen so besonders und was unterscheidet sich hier von der Arbeit in der Stadtentwicklung zu anderen Städten?
Besonderheiten in Füssen sind natürlich die Möglichkeit, eine alte Stadt an einer Gebirgskulisse zu haben, natürlich mit einer Grenze in ein anderes Land nach Österreich, damit eigentlich auch eine Abkappung der Bahnverbindung, also ich habe eine Endstation auch vom Bahnhof, wie ich damit umgehe, das ist eigentlich eine Besonderheit und natürlich auf der anderen Seite auch das Thema See und eigentlich einen Magneten wie das Schloss Neuschwanstein. Und das macht natürlich die Entwicklungsphasen auch in der Stadtentwicklung besonders. Da wurde auch jetzt mit dem integrierten digitalen Entwicklungskonzept interessante Querbezüge auch zu Schwangau und zum Schloss Neuschwanstein auch bereits aufgezeigt. Und daran wird man oder daran muss man sich auch irgendwo dann messen. Das sind die Herausforderungen natürlich auch mit den Verkehrsbeziehungen, die auf engen Raum durch diese räumliche Lage dann auch entstehen.
Was wünschst du dir für die Zukunft von Füssen und was sind die langfristigen Perspektiven der Stadt?
Ja, ich denke mal, die denkmalgeschützte Altstadt ist ja nicht alles. Also wenn wir eine Kulisse haben, hinter der nicht mehr Leute wohnen oder auch keine Besetzung mehr ist, kein Nutzen mehr in den Erdgeschosszonen oder im Schaufenster, haben wir ein Museum. Ja, auch das gibt es, gibt Freiluftmuseen mit alten Gebäuden. Ich denke, neben der Gestaltungssatzung kommen ganz viele notwendige Handlungsschritte auch auf eine Stadt zu, die dann wieder eigentlich unter der Stadtentwicklung positioniert sind. Und auch da wird man ständig mit anderen Instrumenten dran arbeiten müssen, ja, und auch unterstützen müssen, dass einfach die Einzelhändler weiterhin gute Begebenheiten haben mit Erreichbarkeit, auch mit, was gibt es an ergänzenden Funktionen, weil der Handel dann wieder von der Gastronomie lebt oder auch von dem Thema des Kulturangebotes lebt. Und natürlich, wenn die Leute auch vor Ort in der Stadt wohnen, dann kommen sie auch zu Fuß in die Stadt. Das sind so einfach die Ansätze, die man berücksichtigen muss. Da hilft uns auch eine Gestaltungssatzung nicht weiter. Da müssen wir mit ganz anderen Konzepten auch eine lebendige und schöne Altstadt eigentlich bauen oder auch erhalten oder vorwärts bringen. Ja, für Füssen bestehen die Herausforderungen, in diesen spannenden Spagat hinzubekommen zwischen einem hohen touristischen Nutzen, aber auch eigentlich einer lebenswerten Stadt für die dortige Bevölkerung, dass ich mich da auch gern aufhalte, dass ich auch alles im Hinblick auf mein normales Leben auch erhalte und nicht nur ein Souvenirladen vorhanden ist oder im Endeffekt auch meine Altstadt genauso auch mein Zentrum ist. Und ich hoffe auch, dass natürlich dass diese ganzen Konzepte weiterhin auch mit viel Bürgerbeteiligung auch weiterentwickelt werden. Es gab ja so einen ersten Ansatzpunkt, um die Morisse mit der Bürgerschaft auch zu arbeiten. Und das wäre eigentlich recht schön, in diesem Austausch an der lebenswerten Stadt auch in Zukunft ins Gespräch zu kommen und eigentlich mit allen vor Ort ihre Stadt weiterzudenken und weiter zu planen.
Vielen Dank für die Zeit und für die Einblicke in deine Arbeit. Da der historische Blickwinkel in Hinsicht auf die Architektur und die Bauten und das Denkmalgeschütze aus Hornbach eben in Füssen ein sehr wichtiger ist in der Stadtentwicklung, traf ich mich mit Herrn Kreisbaumeister Jakob Lachs.
Ich bin seit Ende 2018 Kreisbaumeister im Landratsamt Ostallgäu in Marktoberdorf. Bin da zuständig eben auch für die denkmalfachliche Betreuung von den Objekten im Auftrag oder als in der Funktion der unteren Denkmalschutzbehörde. Grundsätzlich ist es so, dass wir zuständig sind für den Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes. Das bildet also den Rahmen, nach dem wir handeln müssen. Und in der täglichen Arbeit stellt sich das so dar, dass die Leute, die an Denkmälern, Ensembles oder auch in der Nähe von Denkmälern sich laut Denkmalschutzgesetz an uns wenden müssen, um die Maßnahmen vorab zu stimmen, beziehungsweise auch um die denkmalrechtliche Erlaubnis zu beantragen, die dann eben im Verfahren bearbeitet und als Bescheid auch erteilt.
Vielleicht so als Beispiel, was kann alles denkmalgeschützt sein?
Also grundsätzlich ist es so, dass per Denkmalschutzgesetz alle Objekte, Gebäude, Gegenstände Denkmal sind von sich heraus, wenn sie vom Menschen geschaffen sind und aus vergangener Zeit resultieren. Und gewisse Anforderungen an die Bedeutung für die Allgemeinheit haben. Also das kann wissenschaftlich, kulturell, architektonisch, wie auch immer sein. Also es muss ein praktischen Kriterienkatalog erfüllt sein, um von einem Denkmal sprechen zu können. Und das ist ein grundsätzliches Missverständnis, das oft auftaucht. Dass es gibt natürlich die Bayerische Denkmalliste, ist also im Internet frei zugänglich.
Ah, wo finde ich die denn? Vielleicht mag ja jemand reinschauen.
Das Geoportal Bayern ist die Homepage, wo man das findet. Aber am einfachsten ist natürlich, Denkmalliste einzugeben. Und dann findet man praktisch wie in Google Maps eine Landkarte, wo die Denkmäler, Ensembles, Bodendenkmäler alle verzeichnet und ersichtlich sind.
Und jetzt haben Sie gerade von einem Missverständnis gesprochen. Ich glaube, Sie wollten vielleicht auch darauf hinaus, dass das nicht immer damit zu tun hat, dass es der ästhetischste oder schönste Bau sein muss, sondern dass er vielleicht eine kulturtechnische Bedeutung auch hat. Kann das sein?
Genau, also die kulturelle Bedeutung ist natürlich mitentscheidend, ob es ein Denkmal ist oder nicht. Also es geht nicht nur um das subjektive Empfinden, ob ein Gebäude oder Objekt als schön empfunden wird. Das ist ja auch sehr unterschiedlich und individuell und auch zeitabhängig, sondern es geht eben um diese Bedeutungskriterien. Mit dem Missverständnis wollte ich eigentlich auf was anderes raus. Viele Leute wissen natürlich, dass es diese Denkmalliste gibt und schauen rein und sagen, ich bin nicht in dieser Denkmalliste. Im Umkehrschluss habe ich kein Denkmal. Und das ist eben immer wieder ein Konfliktpotenzial, das natürlich für den Eigentümer ein hohes Risiko birgt und natürlich auch für uns im Vollzug schwierig ist. Das heißt konkret, Sie können ein Denkmal besitzen, ohne dass es in der Liste kartiert ist. Genau, also der normale Weg, wenn Sie Bedenken haben, ob das Denkmal geschützt sein könnte oder ob es sich um ein Denkmal handeln könnte, wäre natürlich bei uns im Landratsamt, bei der unteren Denkmalschutzbehörde anzurufen und am besten einen Termin vor Ort zu vereinbaren, dass man das Objekt mal anschaut oder den Gegenstand, den Sie gefunden haben, um dann eben festzustellen, bedarf das einer vertieften Prüfung oder kann man vielleicht so schon sagen, da geht es um kein Denkmal. Wenn man einen berechtigten Verdacht auf Denkmaleigenschaft hat, dann ist die zuständige Behörde nicht das Landratsamt, also nicht die untere Denkmalschutzbehörde, sondern die Eintragung in die Liste und die Beurteilung, ob ein Denkmal vorliegt, das läuft über das Bayerische Landesamt fürs Denkmalpflege. Und die haben praktisch Referenten, die gebietsbezogen diese Listen Beurteilungen vornehmen.
Wer ist denn da für Füssen zuständig?
Für Füssen ist beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege die Frau Dr. Meier zuständig. Und dass jetzt nicht alle gleich direkt bei der Frau Dr. Meier anrufen, die da Interesse haben, geschickt ist, den Termin über uns auszumachen, also über die untere Denkmalschutzbehörde in Marktoberdorf. Weil wir sammeln die Termine, es gibt regelmäßig 1 bis 3 Mal pro Jahr Termine, wo wir im Landkreis mit der Frau Dr. Meier die fraglichen Objekte abfahren und das dann beurteilt wird.
Was sind denn typische Sachen, die im Allgäuer Raum oder jetzt auch speziell in Füssen denkmalgeschützt sind und werden?
Also grundsätzlich geht es bei einer vorliegenden Denkmaleigenschaft nicht um einen konkreten Baustil aus einer ganz bestimmten Zeit, sondern es ist so allgemein, wie es im Denkmalschutzgesetz formuliert ist, aus vergangener Zeit. Das heißt, es gibt sehr unterschiedlich alte Denkmäler. Also das kann klar vom Barock oder von der Gotik oder noch früher von den Römern herrühren, geht aber beim Olympiastadion eigentlich ja bis in die 70er Jahre zum Beispiel. Das sind jüngere Denkmäler. Und von dem her ist es jetzt pauschal nicht möglich zu sagen, alles, was jetzt nicht mehr im Originalzustand von 1640 ist, ist kein Denkmal.
Aber es ist ja dann auch so ein weiter Begriff, wenn du sagst, das Olympiastadion oder ein Barockschloss. Wer definiert das?
Diese Beurteilung, ob es abschließend ein Denkmal ist, das läuft über das Landesamt für Denkmalpflege, weil die bayernweit einen Vergleichsmaßstab haben und versuchen, das nach Kriterien einheitlich zu behandeln. Grundsätzlich geht es darum, dass die Substanz oder das Objekt oder das Gebäude anschaulich erhalten sein muss. Und zwar geht das Denkmalschutzgesetz auch von einem substanziellen Erhalt aus. Also wir würden jetzt, wenn wir Kloster St. Mang, wo wir hier sind, abbrechen würden und 1:1 wieder aufbauen, exakt gleich, alle Oberflächen genau gleich wiederhergestellt, wäre die Denkmaleigenschaft natürlich weg, weil die Struktur oder die Gebäudesubstanz nicht mehr aus vergangener Zeit ist. Das heißt, es wäre eine reine Rekonstruktion. Also man geht natürlich davon aus, je älter Objekte oder Gebäude sind, umso vielfacher sind sie überformt worden. Und das gehört natürlich auch zur Baugeschichte und ist ja auch ein Teil der Baukultur. Also dass ich sage, über viele Generationen oder Jahrhunderte hinweg hat ein Objekt immer wieder Anpassungen an die jeweiligen Anforderungen erfahren. Und das ist mit die Denkmaleigenschaft.
Ja, ich bin auch letztes Mal mit Herrn Hörmann, dem Kirchenmaler, hier durch Füssen gelaufen. Wir haben dann eben gesehen, wie viele Farbschichten aufgetragen wurden, zum Beispiel im Laufe der Jahrhunderte. Und dass auch jede Zeit ihre eigene Farbgebung hatte dann in der Stadt, wo manche Häuser mehr braun oder mehr beige gestrichen waren.
Also an dem Beispiel der Farbschichten kann man das vielleicht auch relativ einfach mal plastisch darstellen. Es ist nicht im Sinne der Denkmalpflege, jetzt eine dieser Farbschichten wieder herzustellen und alle anderen zu vernichten, sondern ursächlich geht es darum, dass diese Geschichte, die da abgebildet oder dokumentiert ist durch diesen Schichtaufbau oder diese Schichtfolge, so weit wie möglich auch erhalten wird, dass also auch spätere Generationen nochmal schauen können, wie hat sich das Objekt entwickelt, also das runterzunehmen und eine ganz spezielle Schicht, die wir jetzt als besonders wichtig erachten, als einzige Farbschicht wieder draufzubringen, wäre jetzt gar nicht so der ursächliche Ansatz der Denkmalpflege.
Wer wendet sich denn an Sie und wer ruft bei Ihnen an und was sind die Probleme der Leute oder die Anliegen?
Also anrufen tun auch sehr vielfältig, also von Kommunen, Privatpersonen, Baufirmen, Bauträger, also jeder, der irgendwo das Thema auf dem Schirm hat. Also das ist mal immer die erste Voraussetzung, dass die Person, die mit dem Denkmal konfrontiert ist, überhaupt sich bewusst ist, dass es da ein Denkmalschutzgesetz gibt und gewisse erhöhte Anforderungen. Also den Fall haben wir tatsächlich auch, dass die Leute, die mit dem Denkmal zu tun haben, zum Teil einfach nicht informiert sind. Und da kommt die letzte Personengruppe ins Spiel. Es gibt natürlich sehr viele interessierte Bürger, die sich für Denkmäler einsetzen, und zwar ganz besonders, wenn sie eben nicht die eigenen sind. Und die rufen sehr häufig bei uns an.
Für den Fall, ich wäre jetzt Bauherr in Füssen, was ich ja leider nicht bin, und entdeckt bei mir was, wo ich denke, das könnte jetzt denkmalgeschützt sein. Wie gehe ich dann vor?
Wenn Sie die Vermutung haben, dass es denkmalgeschützt ist, also dann würden Sie im Prinzip auf mich oder auf die untere Denkmalschutzbehörde, die Frau Strehle, zukommen und das mal mitteilen, dass Sie in Ihrem Objekt oder Ihr gesamtes Objekt für relevant erachten oder vermuten, dass da vielleicht denkmalrelevante Teile enthalten sein oder vorhanden sein könnten. Und dann würden wir in der Regel einen Termin ausmachen, beziehungsweise frage ich meist auch vorab mal ein paar Fotos ab, weil das eben sehr weit geht. Manche Leute denken, sie haben ein Denkmal und das ist in Wahrheit wirklich anhand vom Foto schon zu beurteilen, dass das zum Beispiel nach 1945 ein Gebäude ist, das ein völlig normales Gebäude seiner Zeit eben ist und kein Denkmal. Und es gibt aber Leute, die sagen, das ist sicher kein Denkmal und auf dem Foto sieht man, also das ist schon vom Foto eigentlich eine klare Sache. Und um da den Aufwand, weil die Anfragen halt eben vielfältig sind, im Rahmen zu halten, oft vorab mal ein Foto schicken per E-Mail und dann, wenn erforderlich, macht man einen Termin.
Und wie ist das? Vielleicht erschreckt ja dann manchmal auch einer, wenn er mitkriegt, das ist jetzt ein Denkmal, mein Haus und denkt, oh Gott, jetzt explodieren die ganzen Baukosten. Aber es gibt auch Fördermöglichkeiten. Was gibt es da und welche Töpfe und wie können Sie da Bauherren zum Beispiel weiterhelfen?
Also tatsächlich ist es so, dass die meisten Leute natürlich vor dem Denkmalschutz Angst haben, weil ich in meiner freien Entfaltung der Persönlichkeit in gewisser Weise eingeschränkt werde. Also ich kann nicht machen und schalten und walten, wie ich das möchte, sondern ich muss mich natürlich an die denkmalfachlichen Abstimmungen halten. Und es ist in der Regel, das muss man ehrlicherweise sagen, auch ein erhöhter Aufwand. Also da zu sagen, das würde keine Rolle spielen, das wäre jetzt auch nicht wahr. In der Regel fördern Kommunen Denkmalsanierungen oder die Eigentümer von Denkmälern. Wenn jetzt die Kommune eine Förderung bewilligt, dann haben wir als Landkreis eine Möglichkeit, ebenfalls eine Förderung zu bewilligen. Und in der Höhe, wie sich Kommune und Landkreis an der Denkmalförderung beteiligen, schießt der Bezirk auch nochmal die gleiche Summe zu. Das heißt, wir haben da so eine Dreierkombination. Das ist mal der eine Part. Kann man jetzt auch mal so ein bisschen sagen, wir haben derzeit 50.000 Euro vom Landkreis pro Jahr. Also es ist jetzt keine Summe, mit der man nach heutigen Baupreisen große Sprünge machen kann. Es ist also eine geringfügige Unterstützung für die Zusatzleistung. Dann kommt das nächste Paket, sind die Fördermöglichkeiten über das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, die also eigene Fördermittel haben und eben für die Denkmalsanierung auch einsetzen. Wobei auch die natürlich von der finanziellen Ausstattung jetzt begrenzt sind. Also das muss man ganz klar sagen, man kann in der Regel nicht so ohne weiteres den vollständigen Mehraufwand aufgrund der Denkmaleigenschaft über die Förderung ausgleichen. Dann gibt es noch verschiedene andere Fördertöpfe, also die Bayerische Landesstiftung ist eine Möglichkeit, die relativ häufig zum Tragen kommt. Dann gibt es für herausragende Objekte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Das sind also weitere Möglichkeiten, die einzelfallbezogen mit dazugenommen werden können. Und wir haben natürlich für diese Härtefälle die Entschädigungsfondsförderung, wobei das ein relativ langes Verfahren ist. Also das ist jetzt nicht, wo jetzt wir als untere Denkmalschutzbehörde oder das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege allein entscheiden können, ob Förderungen bewilligt werden, sondern das ist ein Verfahren, wo man über das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege vorgeschlagen wird und dann läuft die Bewilligung schlussendlich über das Ministerium. Das heißt, da haben wir Vorlaufzeiten von mehreren Monaten oder auch 1 bis 2 Jahren.
Das heißt, wie immer das Bauen mit Planen zusammenhängt und dann vielleicht noch mit einer längeren oder besseren Planung und dass man sich auf jeden Fall dann ausreichend informieren sollte.
Also die Information ist natürlich jetzt auch insoweit schwierig. Also wir versuchen das dem Bauherrn nahezubringen, aber es gibt keine zentrale Stelle, die also diese Förderberatung übergreifend macht. Also wir versuchen von unserer Seite, soweit es möglich ist, mit der personellen Ausstattung schon diese Grundlagen zu beraten. Das macht man auch in den Ortsterminen, wenn also Denkmalprojekte vor Ort abgestimmt werden mit dem Landesamt für Denkmalpflege. Aber es geht natürlich auch deutlich drüber. Also wir haben ja auch über die KfW Fördermöglichkeiten für Denkmäler. Und das ist natürlich auch so eine Randerscheinung, die jetzt bei uns manchmal mitläuft, aber ursächlich eigentlich nicht bei uns angesiedelt ist. Das heißt, es ist tatsächlich ein bisschen ein Förderungsdschungel, durch den man sich schon auch durchkämpfen muss.
Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Altstadt von Füssen als den kulturellen Raum nimmt und da ist ja die Stadtgestaltungssetzung, ich mache es jetzt ein bisschen frei, übergeordnet, was würden Sie sagen, wie ist das, was ist hier kulturell schützenswert, wenn man das Ganze zusammennimmt? Was kennzeichnet die Altstadt von Füssen?
Also die Altstadt von Füssen ist ja als Ensemble denkmalgeschützt, also Baudenkmäler können auch eine Mehrheit von baulichen Anlagen, die keine oder auch nur einzelne Einzelbaudenkmäler enthalten müssen, sein. Das heißt also, wir haben Theoretisch wäre ein Ensemble auch ohne Einzeldenkmal vorstellbar. In aller Regel sind natürlich Einzeldenkmäler enthalten, aber es sind eben auch andere Gebäude, die nicht als Einzeldenkmal erfasst worden sind oder erkannt worden sind, über diesen Ensembleschutz denkmalgeschützt. Das heißt, da geht es um die äußere Erscheinung, also den Stadtgrundriss, die stadträumliche Erscheinung, die Oberflächen und diese gesamte Konzeption von dieser Altstadt. Und das wiederum bedeutet, dass auch ensemblegeschützte Gebäude, die eben keine Einzeldenkmäler sind, von ihrer Gebäudehülle grundsätzlich wie ein Einzeldenkmal zu behandeln sind. Ist auch ein Missverständnis, das immer wieder auftaucht, dass die Eigentümer tatsächlich glauben, wenn sie kein Einzeldenkmal haben, dann geht es nur um den Farbanstrich und vielleicht die Dachziegel. Tatsache ist aber, dass es natürlich auch da um schlussendlich, wenn historische Substanz vorhanden ist, an der Gebäudehülle um den substanziellen Erhalt der historischen Substanz geht.
Gleichzeitig soll die Altstadt auch lebendig bleiben und die Leute sollen weiter in die Altstadt ziehen wollen oder dort leben. Und wie kann man da Kompromisse machen zwischen dem Schutz und dem, wie man in die Zukunft geht und es öffnet?
Also grundsätzlich sind ja mit allen Veränderungen auch Anpassungen verbunden. Also wenn ich jetzt eine Nutzungsänderung mache, dann wird es immer auch eine Anpassung geben. Der Denkmalschutz versucht natürlich, dass diese anschaulich überlieferte Situation, die aus vielen Dingen besteht, also geht es um Materialität, um Oberflächen, also sehr feinfühlige Elemente. Also der Putz schaut anders aus, wenn er aus dem Mittelalter ist, wie wenn er jetzt mit der Maschine neu aufgespritzt worden ist. Weitgehend nach Halt von diesen Qualitätsmerkmalen aus denkmalfachlicher Sicht geht es. Also man wird immer abwägen, ist eine Veränderung für die neue Nutzung tatsächlich erforderlich? Ist sie im Fall vom Ensemble aus dem öffentlichen Raum überhaupt einsehbar? Also man ist natürlich freier in den Anpassungsmöglichkeiten, wenn ich jetzt im Hinterhof bin, der aus dem öffentlichen Raum zum Beispiel gar nicht einsehbar ist.
Da könnte ich auch einhaken. Ich glaube, genau deswegen wurde oder wird in der neuen Stadtgestaltungssatzung aus Ausblickspunkt dann das Hohe Schloss genommen und was man von dort aus sieht auf den Dächern, ist geschützt.
Füssen hat natürlich topografisch bedingt die Besonderheit, dass ich jetzt nicht nur aus dem Straßenraum auf die Altstadt schauen kann, sondern auch von erhöhten Positionen.
Und das muss ja erstmal definiert werden, welchen Blickwinkel nehme ich auf die Stadt. Gut. Weil sonst könnte man ja sagen, von jedem Berg aus sehe ich auf Füssen von einem anderen Winkel und dann wäre alles geschützt.
Ja, das muss man tatsächlich auch sagen, dass aufgrund der Vielzahl von Anforderungen, auch der nicht einheitlich Definierbarkeit, was ist Denkmal und was ist relevant, dass immer Einzelfallentscheidungen sind. Aber man kann natürlich sagen, wenn ich jetzt in der Fußgängerzone stehe oder in einem öffentlichen Straßenraum und das unmittelbar sehe, also auch räumlich nahe, der Anspruch natürlich höher ist, wie wenn ich jetzt auf dem Säuling stehe und auf die Altstadt von Füssen runterschaue. Also das wäre jetzt ein Maßstab, wo ich sage, da wäre das keine Relevanz mehr. Jetzt ist das Hohe Schloss aber natürlich schon nah an vielen dieser prägenden Dachlandschaften, die wir hier sehen. Und damit ist es halt eben öffentlicher Raum und direkt einsehbar und damit ist es auch im Fokus der Denkmalpflege.
Man könnte ja sagen, das sind dann einfach demokratische Aushandlungsprozesse, wo das Interesse des Einzelnen und das der Allgemeinheit und die verschiedenen Gesichtspunkte, Tourismus, Nutzung der Altstadt durch den Tourismus, Umbau von Häusern nach persönlichen Interessen ausgehandelt werden. Und vielleicht passiert das in Füssen in einem kleinen Raum ziemlich gut auch.
Ich würde jetzt mal sagen, dass der Begriff demokratisch vielleicht nicht ganz richtig ist, weil es natürlich eben mit den Fachstellen, also wo wir jetzt als unsere Denkmalschutzbehörde dazugehören oder auch die höhere Fachbehörde, das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, natürlich nicht nur um ein demokratisches Aushandeln geht, sondern auch um eine fachliche Abstimmung. Insoweit würde ich sagen, wird man eher von einer fachlichen Abstimmung, die versucht, möglichst viele Interessen zu berücksichtigen, sprechen. Also weil die demokratische Aushandlung klingt so ein bisschen, ja, wenn die Mehrheit einig ist, das ist gut, dann läuft es auch und das ist tatsächlich im Vollzug nicht so. Also es können sehr viele sagen, das ist super und wenn aber die Fachbehörde sagt, das ist nicht denkmalverträglich, dann zählt natürlich schlussendlich die Stellungnahme von der Fachbehörde. Das muss man auch sagen. Ich finde es aber trotzdem aus der Vollzugspraxis so, dass es tatsächlich Diskussionsvorgänge sind, die oft oder fast immer darauf abzielen, dass man gegenseitig ein Verständnis herstellt und eine Lösung sucht. Dass das nicht immer klappt, ist auch klar. Aber Die Bestrebungen der Stadt Füssen über diese Anpassung oder Veränderung der Gestaltungssatzung zeigen ja, dass auch der Stadt Füssen zum Beispiel diese Diskussion wichtig ist. Und ich glaube auch, dass man in dieser Diskussion oder Bewusstseinsbildung, die im Vorfeld von diesen, sage ich mal, baurechtlichen Themen oder Abhandlungen stattfindet, sehr wichtig ist und eigentlich viele Probleme aus der Welt schaffen kann. Also wir leben ja alle in einer Zeit, die von einer Reizüberflutung eigentlich geprägt ist, von den Medien bis zum persönlichen Lebensstil. Und wir haben, glaube ich, vielfach einfach auch die Sensibilität verloren, zu sehen, was uns denn eigentlich was wert sein sollte. Also ich stelle immer fest, wenn ich mit Leuten spreche, wo sie im Urlaub waren, dann hört man die eine oder andere italienische Stadt, die auch eine wertvolle Altstadt hat, das war so toll. Und wenn man fragt, was war so toll, dann sagen die Leute, naja, das Gesamterscheinungsbild. Und auf den Hinweis, ihr lebt eigentlich auch in so einer Stadt, dann sagen sie, naja, also vor der Haustür sieht man es nicht so, wie wenn man im Urlaub ist. Und ich glaube, da kann so eine Diskussion um eine Gestaltungssatzung beziehungsweise auch diese Information, die ja vorgeschalten ist, was ja sehr positiv ist, sehr viel bewirken, dass die Leute und die Bewohner und Nutzer dieser Situation, wie man es jetzt daheim vor der Haustür hat, sensibilisiert werden und sehen und lernen, was macht denn die Qualität schlussendlich aus.
Und da hatten wir auch von den Stadtentwicklern in Hofbauerin im Vorfeld diesen Stadtrundgang zum Beispiel auch noch am Tag des Denkmals. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich diese einzelnen Punkte in Füssen auch mal anzuschauen, genau anzuschauen und länger hinzuschauen. Da haben Sie absolut recht. Denken Sie, es gibt hier in Füssen auch Reibungspunkte, zum Beispiel zwischen Tourismus und Denkmalschutz. Also es kommen immer mehr Leute in die Stadt und das auch, glaube ich, jetzt nach Corona hat der Tourismus wieder zugenommen.
Gut, ich meine, ich glaube jetzt, die direkten Reibungspunkte mit dem Tourismus sind in Füssen jetzt noch nicht so schlimm wie jetzt von mir aus in Venedig. Wir haben natürlich mit den Folgeerscheinungen schon Konfliktpotenzial, also diese Anpassung an die Anforderungen, die der Tourismus an die Gebäude stellt zum Beispiel oder an die Verkaufsmöglichkeiten, Optionen. Also ich sage mal, in zweiter Reihe kommen dann die Abstimmungsprobleme, die vom Denkmal kritisch gesehen werden, als Folge vom Tourismus oder von den Anforderungen, die der Tourismus an die Stadt stellt. Also konkret, wenn wir sagen, wir haben zum Beispiel, was die Wohnnutzung angeht, sehr viel Druck auf kleinteilige, temporäre Unterbringungsmöglichkeiten, mal allgemein formuliert, die zum Beispiel starke Veränderungen an der Grundrissstruktur von historischen Gebäuden bedingen und auch an Brandschutzanforderungen und damit sehr große Veränderungen an der historischen Substanz erfordern. Das wäre jetzt ein Beispiel.
Jetzt führen wir das Gespräch im Rahmen von dem Weg hin zur neuen Stadtgestaltungssatzung, die ja im März in Füssen wahrscheinlich verabschiedet wird. Und es tauchen ja auch immer mehr Themen auf wie nachhaltige Energie, was ja gerade einfach ein akutes Thema ist, aufgrund der steigenden Ressourcenpreise und einfach weil Ressourcen knapper werden und auch die jungen Menschen immer weiter in diese Richtung denken. Wie denken Sie, lässt sich das zusammenbringen mit dem Denkmalschutz und dem Schutz der Altstadt?
Gut, ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass man das Thema natürlich hat und dass man in Füssen aufgrund des sehr homogenen Ensembles und eben der topografischen Einsehbarkeit von oben sehr hohe Anforderungen auch haben wird, wie man diese neuen Anforderungen umsetzen kann oder soll. Und von dem her, glaube ich, ist es ein wichtiger Punkt, dass mit diesen Detailblättern zu dieser Gestaltungssatzung auch nochmal in der Bevölkerung sensibilisiert wird, was sind die Qualitäten, also was ist eine Dachlandschaft, welche Qualität macht die Dachlandschaft aus, was sind Putzfassaden, welche Elemente tragen maßgeblich zur Wirkung und zu der Qualität von diesem Ensemble und den Einzeldenkmälern bei. Und vor dem Hintergrund wird es für Füssen sicher schwieriger, als auf einem isoliert stehenden einzelnen Denkmal zu sagen, ja, da machen wir jetzt eine PV- oder Solarthermieanlage aufs Dach, weil ich aus meiner Sicht das Risiko sehe, dass man jetzt in der ersten Euphorie und die Entwicklungen, die da momentan stattfinden, sind vielfältig. Also was diese PV-Anlagen angeht, da ist sehr viel Entwicklungsarbeit momentan drin zu verschiedensten Modulen, Modulgrößen, integrierte Module.
Das Hegel in den Farben auch.
Genau. Und aufgrund der weitgehend noch homogenen Dachlandschaft sehe ich für Füssen ein bisschen das Risiko, wir werden jetzt dann die Möglichkeiten kriegen oder das wird gefordert werden, dass man da ein bisschen lockerer umgeht oder vielleicht mehr Flächen möglich werden, natürlich auch diese technische Entwicklung mit reinkriegt. Also wir haben die Situation ja nicht, dass jetzt da einer auf ein Gebäude eine Anlage macht, die dann zu beurteilen ist, sondern es wird sukzessive die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu immer mehr Anlagen kommen. Und diese Anlagen sind dann einer technischen Entwicklung unterworfen, die zu einer sehr unterschiedlichen Wirkung führen kann. Das wissen wir jetzt noch nicht. Und da hat Füssen sicher das größere Risiko, wie dieses Endprodukt dann mal ausschauen wird, als das jetzt eben ein einzelnes Gebäude hat. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, muss man auch aus der Sicht der Stadt und der Bürger nochmal wirklich hinterfragen, was sind die Qualitäten, was ist das, was wir uns erhalten wollen und nicht jetzt nur Juhu schreien und sagen, jetzt gibt es vielleicht die ein oder andere Möglichkeit zusätzlich, sondern auch das Risiko mit abwägen. Und ich sage mal, was mir in der Diskussion immer fehlt, ist natürlich zu sagen, wir werden die Energiewende nicht auf den Denkmälern schaffen und es macht sicher auch Sinn, dass man diese Themen überlegt, aber man dürfte vielleicht oder sollte gerade im Fall von Füssen auch über alternative Möglichkeiten nachdenken. Also wir haben ja vor der Haustür Wildpolzried, also kurz vor Kempten, die mit diesen regenerativen Energiegewinnungsmethoden oder Anlagen für ihre Bürger natürlich eine andere Möglichkeit gefunden haben, wie man mit der Energiethematik umgehen kann.
Was ist denn die Lösung, die dort gefunden wurde?
Ja gut, die haben einen Windpark, der, ich kenne die genaue Konstellation nicht, aber wo auch für die Bürger praktisch dann Energieversorgung gewährleistet wird.
Die Idee hatte ich auch gerade im Hintergrund, wäre es dann nicht besser, eigentlich einen effizienten Solarpark mit Bürgeranteilen zu schaffen für die Leute, die in der Altstadt wohnen, weiter draußen.
Aus meiner Sicht, wir haben da auch schon oft drüber diskutiert, wäre das ein sehr guter Ansatz, weil natürlich diese Dachlandschaft, die wir zum Beispiel jetzt in Füssen haben, ja auch mit Verschattung und diesen vielen Verschneidungen und unebenen Dachflächen sehr viel technische Schwierigkeiten auch bietet und vielleicht auch eine wirklich effiziente Nutzung nur teilweise ermöglichen wird. Und eine gebündelte Anlage, ich nenne es jetzt mal Bürgeranlage, hätte natürlich die Möglichkeit, dass ich in einer weniger konfliktbehafteten Situation vielleicht eine hocheffiziente Energiegewinnung mache. Und die Frage ist nur, wie kann ich das den Bürgern der Altstadt, also die im Interesse der Allgemeinheit Zusatzauflagen haben, zur Verfügung stellen. Und ich glaube, in die Richtung sollten oder müssen eigentlich Gemeinden denken, die für sich erkennen, dass das, was sie an historischer Substanz haben, aus Marketing und sonstigen kulturellen Gründen erhalten wollen.
Sonst bei mir im Studiengang wird auch mal gesagt, durch diese soziale Praxis, wenn man zum Beispiel eine Genossenschaft für einen Energiepark gründet, wird auch einfach nochmal die Gemeinschaft gestärkt. Und eigentlich ist es ja tatsächlich effizienter, solche Solarparks zu bauen und die Wartung wird gemeinschaftlich übernommen und von Profis und jeder muss einzeln werkeln und es ist auch vom Rohstoffaufwand einfach wahrscheinlich effizienter.
Zweifellos. Also ich bin jetzt kein Techniker, aber ich habe natürlich viel mit so Anlagen also Anlagentechnik zu tun gehabt. Und das sagt eigentlich jeder, dass eine größere Anlage, die professionell betrieben wird, effizienter und in Summe auch weniger Aufwand ist als eine Vielzahl von Kleinanlagen.
Vielen Dank an Herrn Lachs für das aufschlussreiche und auch in die Tiefe gehende Interview. Nun, da wir von ihm noch einmal die behördliche Sicht auf den Denkmalschutz und die Füssener Altstadt gehört haben, werden Sie in der nächsten Episode ein Interview mit Frau Anna Jahn hören. Sie ist Stadträtin bei den Grünen in Füssen und selbst in der Altstadt von Füssen aufgewachsen und wird uns von daher einiges erzählen können über die Anliegen und Interessen der Bewohnerin der Altstadt von Füssen. Genauso wie Frau Fiebig Sander, die in der nächsten Episode zu hören sein wird. Sie ist Vorsitzende von Haus und Grund e.V. in Füssen. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Alles Gute und bis dahin.
Füssen mit Sinn fürs Detail. Der Podcast zur Stadtentwicklung in Füssen. Hier redet Füssen, egal ob Bürgerin oder Bürgermeister, über die Geschichte, die historisch denkmalgeschützte Altstadt, darüber, was Füssen auszeichnet, dass es besonders attraktiv ist und erhaltenswert. Wir wollen herausfinden, was geschützt werden soll und was so besonders ist, dass es die Zukunft auch weiterhin prägen soll. Wir reden über Erhalten und Sanieren in der Stadtarchitektur, nicht nur, aber auch und vor allem.